Die Christian Fellowship Church präsentiert: Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 21, Predigt von Zach Poonen. Wir setzen unser Bibelstudium heute fort über das Thema Alles, was Jesus gelehrt hat, aufgrund von Matthäus 28, Vers 20, aufgrund des Gebotes, dass wir in alle Nationen gehen sollen, Jünger machen sollen und dass wir sie alles lehren sollen, zu halten und zu tun, was er uns geboten hat. Und auf unserem Weg durch die verschiedenen Bibelstellen ab Matthäus haben wir herausgefunden, wie wenig davon gelehrt worden ist, den Gläubigen, von dem, was Jesus jedem Gläubigen unbedingt einschärfen wollte, was er geboten hat. Wir haben uns Matthäus 5 angeschaut. Wir haben das in der letzten Einheit behandelt. Wir wollen uns jetzt Matthäus 6 zuwenden. Was hat Jesus geboten? Jedem Jünger auf dieser Erde muss beigebracht werden, wie er alles tun kann, was er geboten hat. Hier in Matthäus Kapitel 6, in den ersten 18 Versen, spricht er über eine verkehrte Einstellung, eine verkehrte Haltung. Wir haben bereits einige verkehrte Haltungen in den letzten Versen davor, aus Kapitel 5, 21 bis 48, angeschaut. Hier gibt es eine weitere verkehrte Haltung, und das ist die verkehrte Haltung, Ehre von Menschen zu suchen. Zunächst in Beziehung zum Almosen geben, zum Geben von Geld, Wohltaten oder in das Werk des Herrn hineingeben. Zweitens in Beziehung zum Gebet und drittens in Beziehung zum Fasten. Auf all diesen drei Gebieten, dem Geben, dem Gebet und dem Fasten, sagt Jesus, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht zulassen, dass Menschen wissen, in welchem Umfang wir opfern im Hinblick auf das Geben, Beten oder Fasten. Wir sollten diese Dinge geheim halten vor Gott, so weit wie möglich. Und das ist ein weiterer Bereich, wo unsere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen muss. Erinnert euch, als wir Matthäus 5,20 angeschaut haben, haben wir das gesagt, das ist sozusagen die Überschrift, fast des Überrestes der Bergpredigt. In welcher Hinsicht soll unsere Gerechtigkeit die Gerechtigkeit der Pharisäer übertreffen? Oder muss sie die übertreffen, damit wir ins Reich Gottes reinkommen? Wir haben einige Dinge in Kapitel 5 gesehen. Jetzt sagt er, wenn es um das Geben geht, unsere Einstellung beim Geben muss ganz anders sein als die Einstellung der Heuchler oder der Pharisäer. Die Leute wissen lassen wollten, was sie geben. Achtet darauf, nicht eure Gerechtigkeit vor den Menschen auszuleben. Das ist das fundamentale Prinzip und das wendet er an auf das Geben, auf das Beten, auf das Fasten. In all diesen Gebieten sagt er, tut es nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Wir können nicht verhindern, dass manche Menschen das gelegentlich sehen. Wir müssen uns nicht schuldig fühlen, wenn Menschen zufällig sehen und erfahren, was wir in diesen Bereichen tun. Wir können es manchmal nicht verhindern, aber wir tun es nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Das ist der Punkt. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel, sagte er. Wisst ihr, die vielen Menschen, die gebetet und gefastet und gegeben haben für das Werk des Herrn, die keinen Lohn im Himmel bekommen werden nach diesem Vers, weil sie wollten, dass andere Leute wissen, wie viel sie gegeben haben. Sie wollten, dass andere Menschen sehen, wie viel sie gebetet haben. Sie wollten, dass andere Menschen wissen, wie viel sie gefastet haben. Lasst uns diese Bereiche anschauen, diese drei Bereiche. Zunächst einmal das Geben. Wenn dir Almosen gibt, Vers 2, sollst du nicht vor dir her posaunen. Jesus hatte immer eine Art und Weise, wie er das übertrieben hat, um einen Punkt zu beleuchten. Er sprach darüber, ein Kamel zu verschlucken oder eine Mücke auszusäen. Natürlich verschluckt keiner ein Kamel oder siebt irgendeine Mücke aus. Natürlich kannst du keinen Baumstamm im Auge haben oder sowas. Er spricht ja darüber, die Posaune vor dir her erschallen zu lassen. Niemand posaunt vor sich her, wenn er das tut. Aber was Jesus hier übertrieb, um diesen Punkt zu beleuchten, war, dass er deutlich machen wollte, du möchtest, dass Menschen erfahren, was du gibst, damit du Ehre von ihnen bekommen kannst. Und Jesus sagte, wenn ihr das tut, sage ich euch, jene haben ihren Lohn bereits empfangen. Das heißt, was sie wollten, war Ehre von Menschen, nicht von Gott. Also haben sie das bekommen. Für sie ist keine Belohnung von Gott mehr übrig. Sie haben bereits ihre Belohnung erhalten. Wenn ihr gebt, sagt er, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Das bedeutet, ein anderes Teil des Leibes Christi sollte nicht wissen, was du gegeben hast. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dir öffentlich vergelten. Dieser Bereich des Gebens ist ein sehr wesentlicher Bereich. Im Alten Testament gab es kein derartiges Gesetz, was sagte, andere sollen nicht wissen, wie viel du gibst, weil jeder wusste, dass du den Zehnten geben musstest. Und der Zehnte bestand nicht aus Geld in jenen Tagen, sondern die Juden waren Bauern und sie brachten ihre Korn oder den Zehnten vielleicht einige Tiere oder was weiß ich, den zehnten Teil eben des Ertrages, den sie Gott opferten. Das war zu sehen, wenn jemand einen Schaf, einen Ochsen gab oder Korn oder was immer das war, du konntest das nicht verstecken. Es gab kein Gesetz, was sagte, die Leute sollten nicht sehen, was du gibst. Es gab kein Gesetz, selbst im Alten Testament, dass du freudig geben solltest. Das ist ein Prinzip und eine Regel unter dem neuen Bund. 2. Korinther 9, Vers 7 sagt, Gott liebt einen freudigen Geber. Niemand sollte unwillig geben oder unter Druck geben. Wir müssen die neutestamentlichen Prinzipien des Gebens verstehen. Es gibt kein Gesetz im neuen Bund, im Neuen Testament, dass du 10% geben musst. Die letzte Nennung des Zehnten als Gebot findet sich im Buch Maleachi im Alten Testament. Und als Jesus sich darauf bezog, in Matthäus 23, sprach er zu Menschen, die immer noch unter dem alten Bund waren, die Pharisäer und die Juden. Der neue Bund wurde in Kraft gesetzt zu Pfingsten und danach gibt es kein einziges Gebot an Christen, dass sie den Zehnten geben sollen. Es gibt keinen Bezug auf den Zehnten, nicht einen. Es ist ein vager Hinweis auf Abraham, der 10% an Melchisedek gegeben hat im Hebräerbrief, aber das war kein Gesetz, dem Abraham folgte. Er hätte auch 20% geben können oder 2%. Er hätte geben können, was immer er wollte. Es waren eben 10%, aber es gab kein Gesetz zu dem damaligen Zeitpunkt, dem Abraham entsprach. Er hätte nicht gesündigt, wenn er gar nichts gegeben hätte. Also die Betonung in den heutigen christlichen Kreisen auf dem Zehnten beruht komplett auf dem alten Bund. Das müsst ihr verstehen. Es ist sogar so, dass die meisten Christen unter dem alten Bund in vielen Bereichen leben. Unter dem alten Bund konnte man nur Vergebung der Sünden bekommen, Psalm 103. Im neuen Bund, Römer 6, 14 heißt es, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Wenn Menschen nur Vergebung der Sünden haben und keinen Sieg über die Sünde, dann leben sie unter dem alten Bund. Im alten Bund gab es eine Gemeinde, die nicht zusammenarbeiten konnte als ein Leib. Und wenn eine Gemeinde so ist, dass sie nicht als ein Leib zusammenlebt und funktioniert, dann ist sie unter dem alten Bund. Wenn die das Zehnten geben betont wird, ist das wiederum der alte Bund. Es gibt viele Bereiche, wo die heutigen Christen unter dem alten Bund leben. Ihnen ist nicht klar, dass ein neuer Bund zu Pfingsten zustande kam. Es ist fast so, als ob die Inder nicht wüssten, dass wir 1947 unabhängig wurden. Stell dir vor, dass jemand das nicht wüsste. Oder dass wir eine Republik wurden 1950. Stell dir vor, jemand stellt sich immer noch vor, dass die Königin von England immer noch unser Oberhaupt ist. Es ist genauso unsinnig, für Christen immer noch unter dem alten Bund zu leben. In dem neuen Bund sind die Prinzipien des Gebens zunächst einmal, dass wir im Geheimen geben sollen. Das betont er hier, 2. Korinther 9, es sollte freudig geschehen. Und 1. Korinther 16, Vers 20, im Verhältnis zu dem, was du verdienst. Es gibt keine Gesetze, im Hinblick auf die Menge, die du geben sollst, du kannst so geben, wie der Herr dich gesegnet hat, heißt es dort. Wenn du viel hast und viel übrig hast, kannst du mehr geben. Wenn du wenig hast, musst du überhaupt nichts geben, das ist ganz in Ordnung. Weil Gott ein Milliardär ist und er nicht möchte, dass seine armen Kinder leiden, weil sie ihm etwas geben. Wenn wir diese Prinzipien nicht verstehen, werden wir erleben, dass viele Pastoren und Prediger uns ausbeuten werden, finanziell. Aber bedenkt das und vergesst das nicht, wenn wir geben, sollten wir im Geheimen geben. Jede Gemeinde, die dich dazu drängt, das offenbar zu machen, was du gibst, bittet dich, dem Wort Gottes ungehorsam zu sein, in Matthäus Kapitel 6. in den Versen 1 bis 4. Soweit wie möglich sollte all unser Geben im Geheimen stattfinden und es sollte mit Freudigkeit geschehen. Und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass wir einen Korb oder Beutel vor die Leute halten sollten, um sie damit indirekt zu zwingen zu geben. Dann können sie vielleicht nicht fröhlich geben und es ist wahrscheinlich auch unmöglich, dass sie im Geheimen geben, weil die Nachbarn ja sehen, was sie geben. Ich denke, wir sollten das folgendermaßen tun, dass wir Menschen eine Gelegenheit zum Geben geben, indem wir irgendwo einen Kasten in die Gemeinde stellen oder anbringen, wo Menschen freiwillig, freudig geben können, so wie sie geben können. Aber in sehr wenigen Gemeinden wird das praktiziert, weil da eine sehr große Liebe zum Geld in der Gemeinde vorherrscht. Bei den meisten christlichen Predigern, in den meisten christlichen Gemeinden, lass uns immer daran denken, wenn wir im Verborgenen geben, wird euer Vater, der ins Verborgene sieht, euch öffentlich vergelten. Das ist ein wunderbarer Lohn Gottes Verheißung. Wenn wir seinem Gebot hier gehorsam sind, wird er uns eines Tages, bis Christus wiederkommt, uns einen großen Lohn geben für die, die aufopferungsvoll und im Verborgenen gegeben haben. Dann geht er zum Thema Gebet über. Das Prinzip ist dasselbe. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Er sagt uns einiges über Gebet als Warnung zunächst einmal. Lieben sie es, gesehen zu werden beim Gebet. Sie stellen sich in die Synagogen oder in die Straßenecken, um gesehen zu werden. Und sie haben ihren Lohn bereits empfangen. Das Prinzip hier ist, wenn du betest in der Öffentlichkeit, und wenn dein Ziel dabei ist, dass andere Menschen dein Gebet schätzen sollen, dann suchst du Ehre von Menschen. Und fast jeder, der anfängt, in der Öffentlichkeit zu beten, muss zugeben, dass er Ehre von Menschen sucht, wenn er betet. Frage dich selbst, wenn du öffentlich betest, betest du genauso, wie du privat betest? Wenn du neben deinem Bett betest zu Hause und dich hinkniest, wie betest du? Was sagst du Gott? Ist das das, was du sagst, wenn du in der Öffentlichkeit betest? Oder ist deine Sprache blumiger und ein bisschen Tremolo in der Stimme? Bist du vielleicht so wie ein Schauspieler, wie viele Menschen das machen, wenn sie öffentlich beten, um Menschen zu beeindrucken, dass sie sehr ernsthaft sind oder dass sie sehr emotional werden dabei? Das ist alles Heuchelei. Gott hasst es. Und ich wünschte, uns würde klar sein, dass ein solches Gebet in der Öffentlichkeit abscheulich ist vor Gott. Er hasst es. Und er hört da überhaupt nicht drauf. Das meiste Gebet in der Öffentlichkeit in Gemeinden fällt unter diese Kategorie. Wenn Menschen beten, um darzustellen, wie gut sie beten können vor den anderen, dann ist das komplett gegen das, was Jesus lehrt. Und der Grund dafür ist, dass Menschen nicht beigebracht worden ist, alles, was Jesus gelehrt hat. Wie sollen wir uns davon reinigen? Nur die Art und Weise ist, uns selbst zu richten, jedes Mal, wenn wir beten. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich als Christ betete in der Öffentlichkeit. Ich muss bekennen, dass ich Ehre von Menschen suchte, im Hinblick auf die Art, wie ich betete. Ich habe zu Hause mich selbst gerichtet und gesagt, Herr, ich sollte nicht so beten. Nächstes Mal, als ich aufstand in der Öffentlichkeit betete, habe ich immer noch Ehre gesucht. Ich ging nach Hause und habe mich wieder gerichtet. Und ich habe ehrlich gesagt einige Jahre gebraucht, um mich selbst von diesem Verlangen komplett zu reinigen, Ehre von Menschen zu suchen im öffentlichen Gebet. Und schließlich, nach vielen Jahren, habe ich so gelernt, zu meinem mächtigen Gott allein zu beten, zu meinem Vater im Himmel. Hast du das schon erreicht? Wenn nicht, möchte ich dich ermutigen, deine Errettung zu erwirken, von diesem Bestreben, Ehre von Menschen zu suchen. All diese 18 Verse beziehen sich auf dieses Suchen nach der Ehre von Menschen. Das ist eine Sünde, die viele gar nicht als Sünde erkennen. Es wird nicht oft darüber gesprochen, du kannst etwas Gutes tun. Und wenn du Ehre für Menschen suchst, wird es ein totes Werk. Im Alten Testament gab es nur schlechte Werke, böse Werke und gute Werke. Es gab keine toten Werke. Aber im Neuen Testament lesen wir von drei Kategorien von Werken. Es gibt böse Werke, es gibt gute Werke und etwas in der Mitte namens tote Werke. Uns wird gesagt in Hebräer 6, Vers 1, dass wir umkehren müssen, Buße tun müssen von toten Werken. Uns wird gesagt in Hebräer 9, Vers 14, dass das Blut Christi uns reinigen muss von allen toten Werken. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, das Blut Jesu wird uns reinigen von aller Sünde. Das können wir verstehen. Wisst ihr, was es bedeutet, dass das Blut Christi uns reinigt von toten Werken? Hebräer 9, 14. Nichts kann gereinigt werden, wenn es nicht bekannt wird. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass du ein totes Werk bekannt hast? Was ist ein totes Werk? Ein totes Werk ist ein gutes Werk, das du getan hast vor den Menschen, um Anerkennung zu bekommen, wenn ich bete, ist es etwas Gutes. Aber wenn ich bete, um Ehre von Menschen zu suchen, wird daraus ein totes Werk und ich muss umkehren von diesem Gebet. Wenn ich Geld gebe für das Werk Gottes, ist es etwas Gutes. Wenn ich Geld gebe einem armen Gläubigen, ist es etwas Gutes. Aber wenn ich gebe, um von Menschen gesehen zu werden, wird aus diesem guten Werk ein totes Werk, von dem ich umkehren muss. Jedes gute Werk, das mit dem falschen Motiv getan wird, selbst wenn ich das Werk tue, um von Gott Lohn zu bekommen für mich selbst, wird daraus ein totes Werk. Menschen sagen, komm und gib da einen Zehnten in unseren Dienst und Gott wird dich belohnen mit einem Auto oder so etwas in der Richtung. Du kannst mit Gott handeln auf die Art und Weise, es ist ein totes Werk. Gott lässt mit sich nicht so handeln, was immer wir tun. Sollen wir aus Liebe zu Gott tun, um ihn zu verherrlichen, nicht weil wir etwas von ihm bekommen wollen. Wir sind ja keine Handelspartner mit Gott. Bete nicht wie ein Heuchler, um Menschen zu beeindrucken durch das Gebet. Ich sage dir, du musst radikal sein mit deinen Haltungen. Wenn du jemals davon frei werden wirst, sonst wirst du niemals davon frei werden. Dann sagt er, wenn du betest, dann geh in dein Zimmer und wenn du deine Tür zugemacht hast, betest du deinem Vater im Verborgenen. Wie können wir das in der Öffentlichkeit tun? Wir können es auch in der Öffentlichkeit tun. Wir haben eine Tür in unserem Denken, die wir schließen können. Selbst wenn ich in der Mitte von 100 Leuten stehe, gibt es eine Tür in meinem Inneren, in meinem Denken, die ich schließe und ich sage, ich stehe jetzt vor dem allmächtigen Gott, meinem Vater, ganz allein. Wenn Menschen mich umgeben, will ich mich nicht ihrer bewusst sein. Das ist ein Grund, warum wir unsere Augen schließen beim Gebet. Es gibt kein Gesetz, das sagt, du musst deine Augen schließen. Wenn du betest, du kannst mit geöffneten Augen beten. Manchmal hat das Jesus getan. Aber wir schließen die Augen, um nicht abgelenkt zu werden von unserer Umgebung, damit wir nicht die Ehre von Menschen um uns herum suchen. Auf eine Art und Weise schließen wir die Menschen aus sozusagen. Wenn wir unsere Augen schließen, müssen wir unser Denken quasi innerlich schließen und sagen, Vater, ich habe jetzt die Türen verschlossen, ich bete jetzt zu dir. So sollen wir beten, wir können das selbst in der Öffentlichkeit tun. Wenn wir im Verborgenen zu unserem Vater beten, wird der Vater, der ins Verborgene sieht, uns öffentlich vergelten. Wir können ganz sicher sein, wenn ich zu Gott bete, meinem Vater, ohne Ehre von Menschen zu suchen, wird er ganz bestimmt das Gebet erhören und mir öffentlich vergelten. Etwas mehr Rat, wie wir nicht beten sollen. Vers 7. Gebraucht nicht bedeutungslose Wiederholungen, wie es die Heiden tun, weil sie denken, dass sie erhört werden um ihrer vielen Worte willen. Ein Fehler, den die Heiden machen, ist bedeutungslose Wiederholung. Manche religiösen Gebete bestehen aus lauter Wiederholungen. Wiederholungen, es wird etwas gesungen oder wiederholt oder gesungen. Irgendwas Geistliches wiederholen wir manchmal auch nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. In einer Weise wird es bedeutungslos, es wird ein Ritual. Oder preis dem Herrn, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Jesus sagt, wir sollen nicht bedeutungslose Wiederholungen im Gebet hervorbringen, wenn wir das sehen. Halleluja heißt es in Offenbarung 19, weil das und das ist. Dann wird woanders gesagt, Halleluja, weil das und das. Es muss einen Grund geben, warum wir den Herrn preisen. Nicht nur bedeutungslos, einfach nur danken. Wir sollten ständig danken, wenn es aber eine bedeutungslose Aneinanderreihung von Halleluja ist, kann das ziemlich töricht sein. Wir können sogar den Namen des Herrn umsonst gebrauchen. Der letzte Teil des Wortes Halleluja ist eine Kurzform von Jehova. Und die Juden hatten sehr viel Angst, selbst diesen Namen zu nennen, damit sie den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ich denke, viele Christen missbrauchen den Namen des Herrn, wenn sie Halleluja bedeutungslos vor sich her sagen. Ich sage oft Halleluja, ich sage Preis dem Herrn, aber ich möchte das mit Bedeutung sagen, und zwar jedes Mal. Ich bin nicht dagegen, diesen Namen zu gebrauchen, das Wort zu gebrauchen. Gott ist auch nicht dagegen, aber es muss bedeutungsvoll sein. Nicht eine leere, unnütze Wiederholung. Wir sehen, dass Christen ein solches einfaches Gebot nicht ernst nehmen. Das sind die Nicht-Christen, die etwas bedeutungslos wiederholen, wie ein Gesang oder sowas. Und das soll nicht in unserem Leben vorkommen. Dasselbe bezieht sich auf viele Lieder, die wir singen. Wenn wir ein Lied singen, insbesondere wenn es ein Lied ist, das du sehr gut kennst, und du hast es vielleicht 500 Mal schon gesungen, das Lied, du kennst die Melodie, du machst die Melodie, überprüfe dich nächstes Mal, wenn du dieses Lied singst in der Gemeinde. Du entdeckst vielleicht am Ende, dass du gar nicht dich daran erinnerst, was du gesagt hast. Wenn du den durchschnittlichen Christen fragen wirst, einen wiedergeborenen Christen, der in einen Gottesdienst geht und dir am Ende des Gottesdienstes fragst, was hast du Gott heute im Lied gesagt, dann wird er sich am Kopf kratzen und sagen, was habe ich gesagt, ich erinnere mich gar nicht genau. Wir mögen die Lieder, wir finden die prima und wir haben sie 500 Mal gesungen, haben einfach mitgesungen, ohne zu denken, was wir gesungen haben. Ohne das zu bedenken, das ist bedeutungslose Wiederholung. Wir müssen Gott ehren und fürchten und das wirklich ernst meinen, was wir sagen. Und du kannst nicht vor einen König treten, eine Präsidentin, einen Premierminister und etwas wiederholen, ohne zu wissen, was du eigentlich sagst. Du musst sehr viel mehr Ehrfurcht für Gott haben, Gott gegenüber haben. Und wir sollen diese bedeutungslose Wiederholung vermeiden. Wir sollen nicht denken, dass wir erhört werden aufgrund unserer vielen Worte. Wir müssen das auch bedenken im Gebet. Viele Menschen denken, wenn man lang betet, wird Gott einen gewiss erhören. Ich habe 3 Stunden gebetet, also wird Gott mich ganz bestimmt erhören. Das ist ganz großer Unsinn. Das denken die Nichtchristen. Wenn ich lange bete, dann wird Gott mich ganz bestimmt erhören. Das stimmt nicht. Auf dem Berg Karmel haben die Baalspropheten stundenlang gebetet, vielleicht 5 oder 6 Stunden lang oder länger, nichts passierte. Elia stand auf und betete eine halbe Minute lang und das Feuer fiel. Es geht nicht darum, dass wir lange beten. Ein langes Gebet bringt Gott nicht dazu, uns zu erhören. Viele Menschen denken das. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ich habe die ganze Nacht gebetet. Natürlich muss Gott mein Gebet erhören. Wer hat das gesagt? Es ist Glaube, der die Erhörung des Gebets bewirkt und ein Herz, das frei ist von Sünde. Das sind die wichtigsten Dinge. Wenn dein Herz frei ist von Sünde, wenn ich Unrecht in meinem Herzen vorhabe, Psalm 66, Vers 18 sagt das, dann wird der Herr mich nicht erhören. Ganz egal, wenn du die ganze Nacht lang betest oder wie wunderbar dein Gebet klingen mag, wenn Sünde in deinem Herzen ist, die nicht ausgeräumt ist, wenn unbekannte Sünde in deinem Herzen ist, sagt Jesus, wenn etwas nicht stimmt, eine ungesunde Beziehung zwischen dir und einem Bruder, das jemanden verletzt und du zu Gott beten wirst, wird Gott dein Gebet nicht erhören. Geh und kläre das mit deinem Bruder. Wenn da eine Sünde ist zwischen dir und Gott oder zwischen dir und einem Bruder, die nicht bekannt wurde, die nicht ausgeräumt wurde, kannst du ganz sicher sein, dass du deine Zeit verschwendest, wenn du betest. Ob du 1 Minute oder 10 Stunden lang betest, das andere ist, wenn du keinen Glauben hast, das ist die zweite Bedingung, wenn du keinen Glauben hast, wenn du betest, dann wirst du nichts davon haben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht glaubt, dass ihr etwas empfangen werdet. Jesus sagt, wenn ihr glaubt, betet, dass ihr empfangen werdet. Wenn ich lange bete und ich glaube, dass Gott jemals das Gebet erhören wird, dann werde ich nichts bekommen. Warum sagen wir Amen am Ende des Gebetes? Amen ist nicht ein Signal, dass das Gebet jetzt zu Ende ist. Es ist weit mehr als das. Es bedeutet, dass ich glaube, dass das, was ich gebetet habe, ich auch bekommen werde. Amen ist das hebräische Wort, das in der Übersetzung ins Englische oder ins Deutsche bedeuten würde, es wird geschehen. Es wird so sein. Ich sage Gott, ich habe das jetzt gebetet, Vater, im Namen Jesu Christi, und ich glaube, dass es geschehen wird. Ich habe im Glauben darum gebeten und ich habe auch nach bestem Wissen nach deinem Willen gebetet, dann wird es geschehen. Es gibt natürlich Bereiche, wo wir nicht genau wissen, was Gottes Wille ist. Da sagen wir, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn du ein kleines Kind warst, wisst ihr, wie kleine Kinder zu ihrem Vater gehen und um alles bitten. Du kannst Gott um alles bitten, wie ein kleines Kind, das um einen Elefanten bittet oder um ein echtes Flugzeug oder nicht ein Spielzeugflugzeug. Ein kleines Kind kann Gott um alles bitten, seinen Vater um alles bitten, vielmehr. Und du kannst Gott um alles bitten, wenn du dein Gebet mit diesem einen Satz beschließt, wie dem auch sei, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich vertraue dir, dass du für mich wählst. Das ist eine wunderbare Einstellung im Gebet. Ich vertraue dir, Vater, dass du für mich die Wahl triffst. Und ich vertraue dir, dass ich das bekommen werde, wofür ich bete, gemäß deinem Willen. Es gibt viele Gebiete, wo Gottes Wille geoffenbart ist in der Schrift. Wir müssen im Glauben kommen. Wir dürfen nicht kommen wie viele Christen, die so beten und beten. Und du gehst zu dem Christen, denkst du, dass Gott das Gebet erhören wird? Er sagt, keine Ahnung. Vielleicht wird er das tun. Die Menschen, die zu einem Götzen beten, wenn du dagegen danach fragst, ob der Götze dein Gebet erhören wird, sagt er, ich weiß nicht. Aber das ist genau die gleiche Einstellung, die viele Christen haben. Ich weiß nicht, ob Gott mein Gebet erhört hat oder nicht. Wir sollten nicht so sein. Wir sollen nicht beten wie die Heiden, die denken, dass sie um der Menge ihrer Worte willen erhört werden. Nein, wir haben Gott nicht informiert über unsere Nöte. Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Warum bittet er uns, ihn zu bitten? damit wir ein Gespür dafür hatten, dass wir mit Gott kooperieren, wenn die Erhörung kommt. Ja, ich habe gebetet, Gott hat geantwortet. Das bringt uns in engere Gemeinschaft zu unserem Vater im Himmel. Lasst uns an diese Prinzipien denken, was das Geben und das Gebet angeht, die Jesus so deutlich gemacht hat in den kommenden Tagen. Lasst uns das aus unserem Leben ausmerzen, all diese falschen Wege des Gebens und die falschen Einstellungen im Gebet. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das uns führt. Wir wussten nichts über Gott, aber Christus ist gekommen und hat geoffenbart, wie der Vater ist. Und wir wollen beten und geben in der richtigen Weise. In Jesu Namen. Amen.